Vielleicht möchte ich ein kleines bisschen zu meinem eigenen Leben erzählen. Und am Sonntag, beziehungsweise vor, hatte ich das ja auch schon mal angedeutet. Eines der Personen, die einen ganz maßgeblichen Einfluss in meinem eigenen Leben hatten, das war mein Gebetsfreund Marius. Und er lebt immer noch in Südafrika. Und wenn ich nicht nach Deutschland und in die Schweiz gekommen wäre, dann würden wir uns wahrscheinlich immer noch treffen zum Gebet. Jede Woche haben wir uns zum Gebet getroffen. Und mein Freund Marius, der hatte eine eindeutige, für sich selber nachvollziehbare Berufung in diesem Themenbereich Gottes Stimme hören, prophetischer Dienst, dass ihn der Herr dort einsetzen würde. Und dies war jetzt Ende der 80er, 1987 war das. Und der Herr hat das so geführt, dass wir dann anfingen, uns regelmäßig zum Gebet zu treffen, jeden Freitagmorgen. Und an einem dieser Morgenden bekam er einen Eindruck für mich vom Herrn, und der Eindruck lautete ungefähr wie folgt, dass er sagte, er sieht ein Bild, wo ich vor Menschen stehe und lehre. Und mit dem Eindruck für mich, dem Bild für mich, konnte ich überhaupt nichts anfangen. Denn ich habe zu der Zeit niemanden, nirgends, nichts gelehrt. Oder vielleicht ausnahmsweise mal einmal im Jahr durfte ich im Hauskreis eine kleine Lehre weitergeben. Aber das war dann auch die Summe meiner ganzen Erfahrung, denn meistens wurde ich im gleichen Jahr nicht nochmal gefragt. Und ich habe also niemanden irgendwas gelehrt. Viele Jahre später bin ich zur Uni und habe dort Nachrichtentechnik gelehrt. Aber als er mir sagt, du wirst mal vor Menschen stehen und sie lehren, das war jenseits meines Horizontes. Und vielleicht ging dann ein Jahr vorbei, wo sich äußerlich überhaupt nichts getan hat. Und dann hatte er mal wieder einen ähnlichen Eindruck. Ja, sagte ich, sehe, dass du vor Menschen stehst und sie lehrst. Und ich dachte bei mir selber, ja. Letztes Jahr habe ich vor Menschen gestanden und sie gelehrt und da ist nichts passiert. Dieses Jahr werde ich vor Menschen stehen und es passiert nichts. Und nächstes Jahr werde ich vor Menschen stehen und passiert immer noch nichts. Und ich konnte dem eigentlich gar nichts abgewinnen. Und ich fragte meinen Freund, sag mal, was lehre ich die Menschen? Nachrichtentechnik oder sowas? Nein, sagte die Dinge des Herrn. Ja, da konnte ich noch weniger mit anfangen. Und es hat eigentlich in etwa 10 Jahre gedauert, bevor sein Eindruck wirklich wahr geworden ist. Er ist dann wahr geworden, aber so ganz anderes, als beide, er und ich, das uns so vorgestellt haben. Und dass es zu dem Thema sein würde, schwerpunktsmäßig Gottes Stimme hören, damit hatte ich ja nun ganz und gar nicht gerechnet. Denn bei mir musste erst mal sehr, sehr, sehr viel aufgebaut werden. Und das Thema Gottes Stimme hören und Eindrücke wahrzunehmen und damit gut umzugehen, ist nicht etwas, das mir so intuitiv in den Schoß gefallen wäre. Durch meinen Freund Marius bin ich dann in einen Kreis gekommen, einen Kreis, den ich heute beschreiben würde als einen hörenden Gebetskreis oder auch einen Gebetskreis mit einer starken Fürbitteausrichtung, dass die haben Eindrücke vom Herrn erbeten und dann für die Gemeinde Fürbitte gemacht oder für die Stadt oder für das Land oder die Regierung, was immer das sein mag. Und ich befand mich in diesem Kreis und um mich herum waren unbegrenzt viele Leute, die alle offensichtlich mühelos Eindrücke vom Herrn bekamen. Der Einzige, der nicht wusste, warum er da ist, das war ich. Und eines wusste ich aber ganz genau, und das ist, wenn das, was diese Leute hier erleben oder vom Herrn empfangen, wenn das vom Herrn kommt, dann muss es in der Bibel stehen. Oder umgekehrt, wenn es nicht in der Bibel steht, dann will ich damit gar nichts zu tun haben. Und was dann geschah, ist, es fing eine Zeit des Suchens, des Studierens bei mir an, wo ich dann mich darauf aufgemacht habe, um zu beobachten, was erleben diese Menschen, was geschieht, was empfangen sie vom Herrn. Und einiges davon ist dann mit in diese Lehren eingeflossen. So möchte ich euch mitnehmen auf einen Weg, ein bisschen, könnte man sagen, das Ergebnis von meinem eigenen Suchen. Ich habe uns hier ein Diagramm aufgemalt. Wenn ich hier stehe, ist das von dort aus noch mehr oder weniger sichtbar. Sonst müsste man sich vielleicht auf die andere Seite des Raumes hinstellen, weil ich werde fast die ganze Zeit jetzt hier stehen und lehren für den Rest des Tages jetzt. Ich habe hier eine Wolke gemalt, wie wir die auch in unseren Unterlagen haben. Damit möchte ich etwas darstellen, und das ist die Gegenwart des Herrn. Denn der Herr hat einige Male aus einer Wolke zu Menschen im Alten Testament und auch im Neuen Testament geredet. Und hier ist eine Person, die hört auf die Stimme des Herrn. Und diese Person wenn wir das so betrachten würden, heißt das, diese Person hört für sich selber auf die Gegenwart und die Stimme des Herrn. Aber es könnte auch sein, dass der Herr dich und mich dazu gebrauchen möchte, einen Eindruck zu empfangen und den weiterzusagen an eine Person oder mehrere für die ganze Gemeinde. Und jetzt habe ich hier 5 Schritte aufgeschrieben, die wir heute Abend zumindest ansatzmäßig anschauen wollen. Der erste Schritt ist, Gottes Stimme hören, als Untertitel oder Punkt Nummer 1, Offenbarung empfangen. Das erkläre ich dann später noch ein bisschen mehr. Der zweite ist, das Empfangene zu deuten. Drittens, das Weitersagen, die Kommunikation von dem, was wir vom Herrn empfangen haben. Viertens, das Prüfen von diesen Eindrücken. Und fünftens, praktischer Umgang oder die praktische Handlung oder das Auswirken von so einem Eindruck. Und nun wollen wir mal der Reihe nach, manches ist in den Unterlagen aufgeschrieben, manches erkläre ich kurz. Wir beginnen mal in den Unterlagen, habe ich das aufgelistet, was meine ich mit dem Wort Prophetie? Das kann man so doll da oben nicht sehen, aber zum Glück steht das bei euch in den Unterlagen. 5 praktische Schritte in der Prophetie. Was meinen wir in diesem Seminar, wenn wir das Wort Prophetie sehen oder hören? Vom Griechischen her besteht das Wort, das ins Deutsche übersetzt wird als Prophetie, aus 2 Hälften, 2 Teilen. Pro heißt so viel wie für oder anstelle. Der Herr findet das gut, dass jemand für ihn oder anstelle vom Herrn einen Eindruck empfängt und weitergibt. Und die zweite Hälfte, die hier mit Phetti wiedergegeben ist, kommt aus dem griechischen Pheme und heißt so viel wie ausrufen oder aussprechen. Mit dem Wort Prophetie meinen wir nicht vorrangig einen Dienst, eine Berufung, einen Auftrag, eine Bestimmung, ein Amt, sondern eher einen Vorgang. Wenn wir das Wort Prophetie in diesem Seminar benutzen oder prophezeien, dann meinen wir einen Vorgang von Gott hören und es weitersagen. Und wenn immer wir dieses Wort Prophetie hören oder sehen, dann meint es schwerpunktmäßig eher den Vorgang, dass eine Person, du und ich, auf die Stimme des Herrn hören und das dann weitersagen. Dann vielleicht nochmal von den Übersetzungen her. Die Luther-Übersetzung übersetzt dieses griechische Wort Prophetie oder Propheme mit Prophetie. Und die Elberfelder Übersetzung, die ich häufig benutze, übersetzt das gleiche Wort mit Weissagen oder Weissagung, je nachdem, ob es das Verb oder Substantiv ist. Dass wir dann dieses verstehen, die eine Gruppe Übersetzer hat sich entschieden, das Wort Prophetoia mit Weissagen zu übersetzen. Die andere Gruppe der Übersetzer hat sich entschieden, das Wort Prophetoia mit Prophetie zu übersetzen. In einem gewissen Sinn ist die Luther-Übersetzung sprachlich gesehen näher an das Griechisch. Wie dem sei, dass wir wissen, es ist der gleiche Vorgang, es ist das gleiche Wort. Und was wir damit meinen ist, eine Person hört von Gott und darf es weitersagen an eine andere Person oder wenn es mehrere sind, zum Beispiel an die Gemeinde. Nun habe ich hier einen festen Strich gemalt, der zeigt von Gottes Gegenwart auf dein und meine. Wir möchten auf Gottes Stimme hören. Das wollen wir auch in diesen Tagen, die wir miteinander verbringen, auch in einer konkreten Weise machen. Einen Vers, der steht auf Seite 6 oben, Absatz 1.1.
Ich schreibe den Vers nicht hin vom Inhalt, nur dass wir wissen, wo wir ihn finden. Johannes 10, Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Das ist ein Vers, den wir sehr hilfreich anschauen können, der uns dabei hilft, den Vorgang zu verstehen. Meine Schafe hören. Und was ist Gottes Beteiligung in dem Hören? Er redet. Seine Beteiligung ist Reden. Und mit diesem festen Strich, den ich hierhin gemalt habe, möchte ich etwas zum Ausdruck bringen. Dass Gott ist souverän. Er redet, wann er will, wie er will, zu wem er will. Unsere Beteiligung ist Hören, Gottes Beteiligung, er redet zu uns. Nun möchte ich noch einen Punkt hier herausarbeiten, bei Johannes 10, Vers 27. Was ist die Voraussetzung, die Stimme Jesu hören zu können? Was sagt der Vers, ist die Voraussetzung? Johannes 10, Vers 27. Meine Schafe. Man könnte das vielleicht auch übersetzen, meine Jünger oder Nachfolger. Was ich uns auch noch ganz bewusst vor Augen halten möchte, um die Stimme Jesu, des guten Hirten, zu hören, was dieser Vers uns sagt, es gibt eine Voraussetzung. Und was ist die Voraussetzung? Meine Schafe. Aber was steht da nicht als Voraussetzung? Das ist ein bisschen eine unfaire Frage. Deswegen werde ich sie mal selber beantworten. Aber da steht nicht eine Riesenhürde von einem Amt oder einem Dienst oder eine Berufung oder ein Titel oder eine Aufgabe. Ja, es gibt eine Voraussetzung, meine Schafe. Aber es setzt nicht voraus eine riesige Berufung und ein riesiger Dienst. Alle, die zur Herde Jesu gehören, sprich ein Jünger oder eine Jüngerin Jesu sind, denen ist es zugesprochen, die Stimme Gottes zu hören oder die Stimme des guten Hirten. Und das finde ich eine ganz, ganz wichtige Beobachtung oder eine wichtige Voraussetzung. Es ist nicht so, dass es gar keine Voraussetzung gibt. Ja, es gibt eine Voraussetzung, meine Schafe hören meine Stimme. Aber nein, es ist nicht eine unmögliche Voraussetzung. Das heißt genau genommen, jeder, der zum lebendigen Glauben an Jesus kommt, den Weg in die Gemeinde findet und in einer Beziehung mit Jesus steht, der hat schon die Voraussetzung erfüllt. Nicht, dass ich erst einen riesen Auftrag bekommen muss. Und einen nächsten Vers, der dazu gehört, Römer 8, Vers 14. Römer 8, Vers 14. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Hier nochmal, was ist die Voraussetzung, vom Geist Gottes geleitet zu werden? Keine Trickfrage. Was ist die Voraussetzung? Söhne oder Töchter. Nochmal, es ist nicht wichtig, dass man einen riesen Auftrag und Amt oder Dienst im Reich Gottes hat, sondern eher die Stimme Gottes hören beruht auf Beziehung. Einmal benutzt die Bibel das Modell von einer Herde mit dem Hirten, das andere Mal von einer Familie mit dem Vater. Und beides versucht uns anschaulich zu machen, aufgrund einer Beziehung mit dem Vater, aufgrund einer Beziehung mit dem guten Hirten, ist das möglich, die Stimme Gottes zu hören. Und ich möchte das gerne so formulieren für dieses Seminar. Dann bekommen wir vom Herrn einen Eindruck. jetzt für unsere praktischen Teile, die wir vielleicht nächste Woche damit anfangen wollen, wäre noch eine Sache ganz wichtig zu beobachten. Bei diesem Vorgang, Reden und Hören, wer ergreift die Initiative? Das ist keine Trickfrage. Vielleicht nur eine andere Art, jawohl, das nochmal zu wiederholen, was ich gesagt habe. Gottes Beteiligung erredet, meine und deine Beteiligung ist hören, zu hören, hinhören. Gott ist souverän, er ergreift die Initiative, er redet, wann er will, wie er will, zu wem er will, auf welche Weise. Und das möchte ich durch diesen Pfeil darstellen. Da möchte ich uns noch einen nächsten Vers nahelegen. Mal sehen, wo der Vers genau steht. Ich habe den dort nicht hingeschrieben, aber wir können den lesen. Seite 12. Seite 12, unterstes Drittel, da ist eine kleine Überschrift, bete um ein hörendes Herz. Und über dem steht eine kleine Überschrift, Jeremia 33, Vers 3. Rufe mich an, dann will ich dir antworten und will dir Großes und Unfassbares mitteilen, das du nicht kennst. Jeremia 33, Vers 3. Was ist die Einladung an den Herrn? Was sollen wir tun? Rufen. Und was ist seine Zusage? Was wird er tun? Antworten. Dies ist eine Einladung vom Herrn. Wenn du rufst, dann werde ich antworten. Oder er gibt uns die Zusage, rufet mich an und tut von seiner Seite aus eine Verpflichtung eingehen, dann werde ich antworten. Und dieser Vers, Jeremia 33, Vers 3, hat eine sehr übliche, sehr oft vorkommende Wenn-Dann-Struktur. Wenn du rufst, dann werde ich antworten. Und entspricht vielen Aussagen, die wir zum Beispiel bei Jesus auch wieder finden. Er sagt, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Wenn du bittest, dann werde ich dir geben. Und jetzt ist das für uns sehr Wichtige. Wer ergreift die Initiative? Keine Trickfrage, aber ich möchte, dass du das mir sagst. Wer ergreift die Initiative? Das bin ich. Ich bin eingeladen zu rufen. Und was sagt der Herr, wird er tun? Antworten. Ich habe jetzt hier zwei Pfeile gemalt und sie auch versucht, voneinander zu unterscheiden. Das ist vom Praktischen von erheblicher Wichtigkeit. Beides ist möglich. Der Herr kann zu mir reden und er kann die Initiative ergreifen. Und dann ist es wichtig, dass ich zuhöre. Aber der Herr lädt mich auch ein, dass ich rufe, dass ich die Initiative ergreifen kann. Jetzt möchte ich dir eine Trickfrage stellen. Wie oft oder wann darf man denn rufen? Immer. Fortwährend. Morgens, mittags, abends und auch dazwischen und die ganze Nacht hindurch. Es gibt keine Limitation, wann und wie wir rufen dürfen. Warum sage ich das so? Wir wollen in diesen Tagen, heute und auch in den nächsten Wochen, Übungen miteinander machen, wo wir dem Herrn zutrauen, dass wir selber, du, ich, wir alle, vom Herrn Eindrücke empfangen und sie weitergeben. Und was werden wir dann tun? Wir werden zum Herrn rufen. Und wann? Genau hier, an diesem Abenden. Und was erwarten wir, dass der Herr uns antworten wird? Es ist für manche ein gewöhnungsbedürftiger Gedanke, dass wir zum Herrn rufen dürfen, irgendwann, und damit rechnen, dass er uns antwortet. Was ich über viele, viele, viele Jahre gesehen habe. In meinem eigenen Leben, in dem Leben von anderen Menschen auch. Wir können immer zum Herrn rufen. Und wir können ihm jede Frage stellen. Wie er sie genau antwortet, das entscheidet er noch immer. Ich kann dir eine große Anzahl sehr präzise Zeugnisse geben. Dann haben wir den Herrn um eine präzise Sache gebeten und er hat geantwortet und es war eine wunderbare Sache. Aber ich kann dir genauso viele Zeugnisse geben. Wir haben den Herrn gebeten und er hat sofort darauf nichts gesagt. Aber nach und nach, vielleicht ein bisschen später oder über einen Zeitraum, hat er geantwortet oder hat sofort ganz anderes geantwortet, als wir erwartet haben. Das ist nicht so, dass wir jetzt hier plötzlich einen Automaten zur Verfügung haben. Wir rufen und dann springen die ganzen Antworten raus. Nein, so nicht. Aber ich darf fortwährend rufen. Manchmal antwortet der Herr unmittelbar sofort. Präzise, manchmal nach und nach. Manchmal komplizierter, manchmal länger, manchmal kürzer. Aber rufen darf ich jede Zeit. Und so wollen wir das in bewusster Weise aufgreifen und den Herrn bitten um Eindrücke, die wir auch an andere weitergeben, dass wir das kennenlernen dürfen. Dann möchte ich noch eines jetzt vorwegnehmen und nächste Woche arbeiten wir das noch ein bisschen mehr durch. Wie können wir erwarten, dass der Herr zu uns redet oder auf welche Weise? Ist nicht die einzigste Art, aber schwerpunktsmäßig dürfen wir festhalten, dass der Herr zu uns in Worten oder einzelnen Wörtern reden möchte oder in bildhafter Weise. Ich werde das nächstes Mal noch ein bisschen näher aufarbeiten und auch biblisch besser begründen. Ich sage das jetzt nur, ohne dass ich das genau erkläre. Manche Menschen bekommen Worteindrücke, einzelne Wörter oder vielleicht einen Satz oder manchmal wirst du erinnert an ein Bibelzitat. Das alles in Wortform ist oder in bildhafter Weise, dass wir in einer Gebetszeit bildhafte Eindrücke bekommen oder vielleicht im Schlaf bekommen wir Träume, dann würde das Bilder wie im Wachenzustand sein. Man könnte noch sagen, im Schlafzustand sind es dann Träume. Und das wollen wir nächste Woche noch mehr anschauen. Für heute möchte ich das nicht wirklich aufarbeiten. Der zweite Punkt, den wir nur ganz kurz anschauen wollen, ist das Deuten. Häufig kommt es vor bei bildhaften Eindrücken, dass die in symbolischer Weise sind. Was meine ich mit symbolischer Weise? Vielleicht kann der eine oder andere sich daran erinnern. Es gibt ein Beispiel, weil ich meine, es sei der Prophet Amos im Alten Testament. Dann hatte er eine Vision von einem Engel und der Engel sagt, ja und was siehst du? Sagte ich, sehe einen Korb gefüllt mit Feigen, sagt der Engel, und was bedeutet das? Sagt dann ein Mann, Herr, keine Ahnung, du weißt es, aber ich nicht. Und dann gibt ihm der Engel die Erklärung und sagt, dieser Korb mit den Feigen symbolisiert das ganze Haus Israel. Und wenn du genau hineinschaust, sagt der Engel zu ihm, schau mal, die Feigen sind dabei zu verfaulen. Und der Grund dafür ist, sie, das Volk Israel, sie haben ihre Hoffnung verloren, dass ich, der Herr, jemals noch in ihrem Leben eingreifen werde. Also diese verfaulten Feigen symbolisieren die Hoffnungslosigkeit. Und der Engel gibt ihm die Deutung. Dies ist jetzt mal ein Beispiel von vielen, 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 die darauf deuten, dass der Herr manchmal in Bildern, in Symbolik redet. Das ist nicht für diese Zeit, die wir jetzt miteinander haben, das Thema. Aber dass solche Symbolik, die braucht, gedeutet zu werden. Und es gibt gute biblische Prinzipien, wie man vorgehen kann, um Symbolik zu deuten. Für heute wollen wir das nicht weiter, dieses Thema ansprechen. Nur zur Kenntnis nehmen, die Bibel gibt uns Grundlagen und Prinzipien, damit wir Symbolik deuten können. Wir wollen uns eher noch Gedanken machen über den Punkt, die Kommunikation und das Weitersagen. Ich möchte uns einen Vers hier vor Augen halten. 1. Korinther 14, Vers 3. Und ich habe hier die Elbefelder Bibel, man könnte genauso gut die Luther, ich habe jetzt hier die Luther hier abgedruckt, Seite 6 unter dem Absatz 1.3. Wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Zunächst wäre es hilfreich, wenn wir uns ein bisschen darüber informieren, wo steht dieser Vers von der Bibel her gesehen. Ich male jetzt hier ein kleines Diagramm, das ist nicht in Unterlagen, aber das darf man sich selber mit gutem Gewinn hinmalen. Es gibt drei Kapitel im 1. Korinther 14, die inhaltlich eng miteinander verknüpft sind. 1. Korinther 12, 1. Korinther 13 und 1. Korinther 14. Die Kapitel 11 und 15, die behandeln ein komplett anderes Thema. Im 1. Korinther 12 werden die sogenannten neun Geistesgaben aufgelistet. Und dann im 1. Korinther 13, vielen von uns bekannt, das sogenannte Hohelied der Liebe. Was bemerkenswert an diesem Hohen Lied der Liebe ist, ich möchte es mal so ein bisschen salopp formulieren, es ist nicht Liebe um der Liebe willen oder Liebe, weil Gott uns liebt. Das gibt andere Kapitel, die sich besser dafür eignen, sondern es ist Liebe als Grundlage für die Geistesgaben. Und alle neun Geistesgaben werden nochmal einzeln aufgelistet in diesem Kapitel und in Zusammenhang gebracht, besonders im Zusammenhang mit der Liebe. Und dann wird es spannend. 1. Korinther 14. Dann greift Paulus vier Gaben heraus. Vier Geistesgaben. Und das ist ein Wort der Erkenntnis, Sprachenrede, Auslegung der Sprachen und Prophetie. Und behandelt diese vier beispielhaft in einer ganz großen Tiefe und in einem Umfang. Und damit wir verstehen, wovon ist denn die Rede, was meint er mit Prophetie, tut er im 1. Korinther 14 und dann im Vers 3 eine Worterklärung geben. Und das ist genau diese. Sozusagen ganz am Anfang des Kapitels gibt er eine Erklärung. Wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung, Ermahnung und zur Tröstung. Und wir könnten sagen, so eine persönliche, private Überschrift über 1. Korinther 14 ist praktische Umgang mit Offenbarungsgaben. In der Gemeinde. In diesem Kapitel 1. Korinther 14 gibt Paulus eine große Anzahl sehr, sehr hilfreicher, ganz praktische, ganz konkrete Richtlinien. Wie können wir in der Gemeinde, von der Gemeinde die Eindrücke, für die Gemeinde, in der Gemeinde gut umgehen mit Offenbarungsgaben? Und er hat jetzt vier hier ausgewählt, es gibt noch einige mehr. Wie können wir damit in einer guten Weise umgehen? Und bevor er die ganze Erklärung gibt und die Richtlinien uns vermittelt, erklärt er uns erstmal, was meint er eigentlich? Was ist der Schwerpunkt vom Inhalt von prophetischer Rede? Ich schreibe das jetzt mal auf. Entschuldigung, ich habe das Blatt weggenommen. Ist das zu schnell? Sonst lasse ich das noch ein bisschen liegen. der prophetisch redet, oder die Elberfelder Übersetzung sagt, wer aber weissagt, der redet den Menschen zur Erbauung, Ermahnung und zur Tröstung, oder wer prophetisch redet. Ich schreibe das mal hin. Nach der Luther-Übersetzung, wer prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung, Ermahnung und zur Tröstung. Zunächst wäre es hilfreich, sich zu überlegen, was steht denn da nicht? Das ist ein bisschen eine Trickfrage oder eine unfaire Frage. Ich möchte es vielleicht mal so formulieren, wenn man Menschen in der Gemeinde fragt oder sogar Menschen in der Welt fragt, was ist eine sehr übliche Vorstellung, was beinhaltet Prophetie? Zukunft voraussagen. Wenn es in der Welt ist, dann ist es die böse Tante am Jahrmarkt. Aber das Wort Prophetie hat für viele die sofortige Assoziation, Prophetie ist gleich die Zukunft vorhersagen. Ich möchte eines vorwegnehmen. Es gibt Beispiele im Neuen Testament, wo die Zukunft vorhergesagt wurde, einige wenige Male, und wo es auch bestätigt wurde, dass es eingetroffen ist. Aber offensichtlich aus Paulus' Sicht für 1. Korinther 14 ist das nicht der Schwerpunkt. Der Schwerpunkt ist erbauen, ermahnen und trösten. Das finde ich jetzt schon mal sehr bemerkenswert oder sehr hilfreich. Und wir wollen uns jetzt diese drei Begriffe, erbauen, ermahnen, trösten, ein bisschen näher anschauen, dass wir die aus der Perspektive von diesem Diagramm ein bisschen mit Inhalt füllen. Erstens das Wort erbauen. Das ist ein Begriff, den Paulus aus der Architektur wählt, dass die Gemeinde soll erbaut werden. Ich habe hier Synonyme aufgeschrieben, Seite 6 unten, und es ist Viertel. Erbauung könnte man übersetzen mit erheben, bestätigen, stärken. Ich möchte euch mal erzählen, was in meinem eigenen Leben geschah. Das war etwa 1997. Da habe ich einige Male in meiner eigenen stillen Zeit solche Worte, solche Eindrücke bekommen in meiner Gebetszeit, dass der Herr mir sagt, ich tue etwas Neues in deinem Leben. So ein bisschen in Anlehnung. Es gibt auch solche Aussagen bei Jesaja, siehe, ich tue etwas Neues, sagt der Herr. Und meine Reaktion darauf war, juhu, Herr, jawohl, ich bin dein Mann, etwas Neues. Ich habe schon lange die Nase voll von all dem Alten. Ich freue mich über das Neue. So weit, so gut. Jetzt möchte ich uns mal darauf hellhörig machen, was bedeutet die volle Konsequenz, wenn der Herr sagt, ich tue etwas Neues. Zu der Zeit war ich ja ziemlich ahnungslos. In Südafrika, wenn man etwas baut oder erbaut, wir haben ja schier unbegrenztes Bauland. Da wird hier gebaut und gebaut und gebaut und gebaut bis ins Unendliche. Ich frage mich manchmal, wo das überall hinführen soll. In der Schweiz ist ja was ganz anderes. Stell dir vor, du möchtest jetzt ein Haus bauen oder ein Gebäude bauen. Des Öfteren, nicht immer, aber des Öfteren steht ja schon bereits etwas da, weil es ja begrenzten Grund gibt. Und sowas Ähnliches ist die Parallele in deinem, meinem Leben. Wenn der Herr sagt, ich tue etwas Neues, was bedeutet das? Da steht in der Regel schon etwas Altes. Ja, aber wir können doch nicht was Neues oben auf den alten Ramsch bauen. Nee, das geht nicht, das ist ganz klar. Also was muss passieren? Das Alte muss jetzt abgerissen werden. Und darf ich mal so ein bisschen an deine Bauintuition appellieren. Was geschieht, wenn der Herr bei uns etwas abreißt? Wie fühlt es sich, wenn der Herr etwas in meinem und deinem Leben abreißt? Warum? Er möchte ja was Neues bauen. Deswegen muss das Alte weg. Wie fühlt es sich? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Vielleicht hast du es sogar erlebt. Und wie fühlt ein Verlust? Das wird sehr, sehr präzis beschrieben. So schlecht war das Alte ja auch nicht. Aber wenn es plötzlich weg ist, dann merke ich ein Defizit und eine Verunsicherung. und mache mir Sorgen und sage, ja, was ist denn hier los? Siehst du, der Herr tut ja nicht einfach auf Sand bauen. Worauf baut der Herr? Und wo ist der Felsen? Weiter unten. Also müsste er erstmal Fundamente gemacht werden. Und was macht er, wenn er das ganze Zeug rausbuddelt? Aber das möchte ich gar nicht so genau wissen. Das wisst ihr besser als ich. All das Zeug, was ich da unten verborgen im Schutt halten wollte, nein, das holt der Herr erstmal raus, bis wir endlich auf dem Felsen sind. Und dann fängt er an zu bauen. Und ich gucke mir an und sage, ich dachte, hier kommt was Neues. Und was sehe ich da? Schutt und nochmal Schutt und lange überhaupt gar nichts, nur ein großes Loch. Und nach einer langen Zeit ist es von dem Felsen gebaut bis auf die Erdoberfläche. Da sind wir ungefähr genau da, wo wir angefangen haben vor 5 Jahren. Und ich dachte, es kommt was Neues. Das Einzige, was geschehen ist, das Alte ist weg und nichts Neues gekommen. Und dann ganz langsam wird über der Oberfläche was geschehen. Aber dann gibt es vielleicht erst noch ein Gerüst. Und so geschieht etwas ganz langsam. Und bis das Gerüst dann weggenommen ist, dann erst sehe ich das Neue. Darf ich uns das nahelegen? Erbauen kann ein ziemlich inhaltsreicher Begriff sein, der möglicherweise ein bisschen mehr bedeutet, als ich mir das auf erste Weise vorgestellt habe. Oder siehe, ich tue etwas Neues. Jawohl, Herr, ich bin ein Mann, was Neues. Aber ich habe nicht gewusst, dass es das alles beinhaltet. Ja, sagt der Herr, das Erbauen beinhaltet auch das Alte wegnehmen, damit ich etwas Neues bauen kann. Und plötzlich merke ich, dass mein Verständnis von Erbauen war so ein bisschen idyllisch. Die Realität, wenn der Herr etwas in meinem und deinem Leben erbaut, könnte ein ganzes Stück mehr umfangreich und tiefschürfender sein. So wünsche ich dir und mir viele erbauliche Zeiten, was immer das in der Praxis bedeutet. Zweiter Begriff, ermahnen. Für ein deutsches Ohr klingt ermahnen so ungefähr wie folgt. So ein erhobener Zeigefinger. Und hinter dem Zeigefinger kommt jemand, der so wild aussieht, wenn der Johannes der Täufer wäre, mit einem wilden Mantel und Honig trieft noch hier und die Heuschrecken, die er gerade gegessen hat, und mit einem langen Finger kommt und sagt, ich ermahne euch, liebe Brüder, einmal seid ihr davon gekommen, ein zweites Mal, da erwischt euch der Herr, ich ermahne euch. Das klingt so für ein deutsches Ohr nach Bemängelung, Kritik, Rügen, Korrektur, Strafen, sowas ähnliches. Lasst uns doch mal eher schauen, was steht im Griechischen. Das hilft uns ein bisschen mehr. Ich habe hier das griechische Wort auf Seite 6 unten geschrieben. Hinter Ermahnung in Klammern steht da Paraklesis. Damit wir ein bisschen ein Gespür für dieses Wort bekommen, oben auf der nächsten Seite, Seite 7, steht bei Johannes 14, Vers 25, 26 aus der Luther-Übersetzung. Hier redet Jesus von dem Wirken des Heiligen Geistes. Und er sagt, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, wird euch alles lehren und so weiter. Und das Wort, das Luther hier übersetzt als der Tröster, ist das griechische Wort, vielleicht vielen von uns bekannt, Parakletos. Paraklesis und Parakletos sind inhaltlich miteinander verwandt. Das eine ist die Personenbeschreibung Parakletos und das andere Paraklesis ist vielleicht eher die Handlung. So heißt Ermahnung, ohne dass wir uns jetzt lange über das Wort hier ermahnen Gedanken machen, er tue etwas Ähnliches, wie der Heilige Geist tut. Er ist der Parakletos und wir, du und ich, sind aufgefordert zur Paraklesis. Vielleicht noch eine hilfreiche Beobachtung, gleich der Vers unterhalb dem, Seite 7 oben. Apostelgeschichte 15, Vers 32. Hier steht ein Zitat. Und Judas und Silas, die auch selbst Propheten waren, ermunterten die Brüder mit vielen Worten und stärkten sie. Das Wort, das hier als ermuntern übersetzt ist ins Deutsche, ist genau das gleiche Wort, was hier übersetzt ist als Ermahnung. Ich finde das echt echt, echt schade, dass beide, die Luther-Übersetzung und auch die Elberfelder-Übersetzung, hier Ermahnung gewählt haben an erster Stelle. Ich hätte es an zweiter Stelle gesetzt. Wir hätten es genauso gut laut diesem Apostelgeschichte 15 Vers übersetzen können als Ermunterung. Ich hätte mir gewünscht, dass die Reihenfolge umgekehrt ist. Erst Ermunterung, dann Ermahnung. Sicherlich, und wir werden uns später noch Gedanken darüber machen, manchmal zeigt der Herr durch einen Eindruck etwas Negatives. Und dann ist eine Ermahnung dran. Jemand, der eine Gruppe leitet, einen Kreis leitet, auch die Leiterschaft an eine Gemeinde. Es ist bestimmt so, dass der Herr durch einen Eindruck etwas Ermahnungsbedürftiges aufdecken kann. Aber ich hätte jetzt mir gewünscht, dass die Reihenfolge umgekehrt ist. Erst Ermunterung und dann Ermahnung, nicht erst Ermahnung und dann Ermunterung. So wollen wir dieses festhalten. Ich habe wieder zurück auf der Seite 6 unten ein bisschen Worterklärung aufgeschrieben. Was meinen wir oder stellen wir uns fest vor unter dieser Ermunterung? An die Seite eines Menschen kommen und begleiten, ermutigen auf ein Ziel hin, auffordern zur Heiligkeit und Nachfolge Christi. Und jetzt das letzte Wort, Tröstung. Jetzt möchte ich uns einen Gedankengang nahelegen. Ich möchte einen Unterschied machen zwischen Sympathie und Prophetie. Mit Sympathie kann man eine Person erbauen, ermuntern und trösten. Und mit Prophetie kann man auch eine Person erbauen, ermuntern und trösten. Ja, was ist denn der Unterschied? Was ich mit Sympathie meine, ist die Tröstung und Ermutigung aussprechen gemäß natürliche Information. Stell dir vor, jemand ruft dich an und sagt, hast du gewusst, dein bester Freund, Freundin oder Bekannte liegt im Krankenhaus, hat einen schweren Unfall, denen geht es gar nicht gut. Und was machen du und ich? Wir rufen unsere bekannten Person im Krankenhaus an. Hallo, ich höre, es geht dir sehr schlecht. Ich bete für dich, dass der Herr dich anrührt, du bald wiederhergestellt wirst und gesund und heil aus diesem Krankenhaus herauskommst. Ist das falsch? Ja oder nein? Das ist eine Trickfrage. Ist nicht falsch. Die Bibel sagt, eine trage des anderen Last, so erfüllt ihr das Evangelium. Also wenn ich höre, jemand ist in Not und ich rufe die an und ermutige die und tröste die und ermuntere, es ist nicht falsch, nur es ist keine Prophetie. Prophetie heißt, erbauen, ermuntern, Tröstung gemäß was? Eines göttlichen Eindrucks. Und das ist der Unterschied. Eben nicht, weil ich im Natürlichen Bescheid weiß. Wenn ich im Natürlichen Bescheid weiß und eine andere Person tröste, ermutige und ermuntere, dann ist das Sympathie. Aber wenn ich das gemäß eines göttlichen Eindrucks mache, nicht weil ich das im Natürlichen wusste, sondern weil der Herr es dir offenbart hat, dann ist das Prophetie. Es ist nicht entweder oder. Wir brauchen Sympathie und Prophetie. Ich möchte uns das mal ein bisschen erklären. Es war in der Mitte der 90er Jahre, nun haben mein guter Freund Marius und ich schon etliche Jahre miteinander gebetet. Ich habe zu der Zeit oft ziemlich spät bei der Uni gearbeitet. Ich kam an einem Abend zwischen 11 und 12 Uhr nachts zurück, es ist vielleicht 15 Kilometer zu fahren von der Uni bis nach Hause. Ich war recht müde und irgendwann an der Ampel stand ich da und döste so halb vor mich hin, hatte eigentlich nur eine große Ambition, dass es möglichst bald ins Bett zu kommen. Und während ich bei dieser roten Ampel warte, ich weiß bis heute nicht, wie es kam, sind zwei Autos aufeinander, mitten in der Nacht, wo es überhaupt keinen Verkehr gibt, kommen die beiden aufeinander zu und treffen sich zu einem Unfall, zum Zusammenstoß, mitten in der Kreuzung. Das eine Auto fängt an zu schleudern und schleudert mir vorne und schlägt mir in die Seite. Du, da war ich aber hellwach. Ja, und dann kam irgendwann der Abschleppdienst. Und die haben mein Auto weggeschleppt und freundlicherweise mich zu Hause abgeladen. Ich weiß nicht, das war vielleicht 1 Uhr nachts, als ich dann zitternd zu Hause ankam. Ich habe noch eine Tasse Tee gemacht und dann habe ich mir überlegt, wie komme ich morgen zur Arbeit? Ich habe nur ein Auto und das ist kaputt und die öffentlichen Verkehrsmittel sind in Südafrika nicht ganz so wie in der Schweiz, wenn ihr versteht, wie ich das meine. Aber ich war so fertig innerlich und dachte ich mir, ich kann mir darüber jetzt keine Gedanken mehr machen. Ich bin jetzt so hinüber, ich lege mich ins Bett und schlafe. Dieser Tag hat genug Mühlenplag gehabt, morgen hat seine anderen Sorgen. Ich werde mal morgen schauen, wie ich das dann einrichte. Am nächsten Morgen, 6 Uhr, also gar nicht so viel später, nachdem ich zu Bett gegangen bin, hier läutet das Telefon. Mein Freund Marius am Telefon. Guten Morgen, Walter, bist du schon wach? Wie geht's? Gut, danke. Und selber? Auch gut, danke. Auch gut, danke. Auch gut, danke. Nein, sagte er, das will ich alles heute gar nicht wissen. Er sagt, heute Morgen in meiner stillen Zeit habe ich einen ganz eigenartigen Eindruck vom Herrn gehabt. Ich soll dir mein Auto anbieten. Kannst du was damit anfangen? Für diese Geschichte, die grenzt ein bisschen ans Dramatische. Es geht nicht um das Dramatische. Ich will sagen, dass mein Freund Marius wirklich gute Eindrücke vom Herrn bekommt und auch in einer guten Weise damit umgeht. Was wichtig ist, ist, warum ich dieses Beispiel nenne, zwischen 1 Uhr nachts und 6 Uhr morgens hatten mein Freund und ich überhaupt keinen Kontakt. Sondern was geschah? Am frühen Morgen gibt ihm der Herr einen Eindruck und er sagt ihn mir weiter. Jetzt möchte ich dir eine Herzensfrage stellen. Was ist bei mir angekommen an diesem Morgen? Keine Trickfrage, aber ich schau einfach in dein eigenes Herz. Bitte? Gut, erstens ist ein Auto angekommen. Ja, ich durfte für die nächsten 6 Wochen seine Frau's Auto dann leihen. Das war eine tolle Sache. Aber ist da mehr als ein Auto bei mir angekommen? Weißt du, die Realität für jeden Einzelnen von uns in unserer Nachfolge Jesu Christi sieht so aus. Für jeden von uns gibt es schwierige Tage, die wir Mühe haben, gut damit umzugehen. Wisst ihr, wie ich das meine? Es geschehen Sachen in deinem und meinem Leben, für die wir so keine gute logische Erklärung haben. Und stell dir mal vor, du bist in einer echt schwierigen Lage und jemand kommt an deine Seite und gibt dir einen Eindruck, der diese Sache genau aufgreift. Was wird uns dadurch vermittelt? Jawohl. Ich möchte euch sagen, das war natürlich eine ärgerliche Geschichte und Finanzen und 6 Wochen ohne Auto und was weiß ich. Aber das Bewusstsein, dass ich mit meinem kleinen Autounfall, der hat ja noch ein bisschen mehr zu tun, er muss das ganze Universum intakt halten, wie hat er noch Zeit, sich um ein kaputtes Auto zu kümmern, dass ich dem Herrn mit meinem kaputten Auto, relativ gesehen eigentlich unwichtig an einer Größenordnung von dem ganzen Weltall, aber dass ich dem Herrn so wichtig bin, dass der Herr meinem Freund Marius einen Eindruck gibt und er ihn mir weitergibt. Da kam ein ganzes Stück mehr als ein Auto bei mir an und das nenne ich jetzt zum Beispiel Tröstung. Schau mal, die Komplikation kommt da hinein. Wir reden jetzt von praktischen Dingen. Es gibt so eine ganze Reihe Fragen, wenn wir hier auf Gottes Stimme hören, die uns beschäftigen. Ich schreibe mal die Fragen hier oben hin. Beispiele sind zum Beispiel, ist es von Gott, was ich jetzt gehört habe, oder meine zu hören? Oder eine andere Frage ist, stimmt der Eindruck, ist das faktisch korrekt? Und wir werden nicht ehrlich, wenn wir diese Art Fragen, diese, und man könnte eine ganze Reihe mehr dahin schreiben, wenn wir diese Fragen nicht zur Kenntnis nehmen. Wenn du und ich uns aufmachen, Gottes Stimme zu hören, bleibt da immer ein gewisses Maß an Unsicherheit. Und die Frage ist, wie können wir damit gut umgehen? Ein Aspekt, mit diesen Art Fragen umzugehen, Gottes Stimme hören, kommt durch Bestätigung. Aber damit es Bestätigung gibt, muss es erstmal eine Aussage geben oder ein Wort. Und jetzt kommt die Komplikation hinein, wenn ihr euch die Situation von meinem Freund Marius vorstellt. Reden wir mal über mein Auto. Also mein Auto damals in 1995, das war jetzt kein Mercedes-Benz 500 SEL oder was, so ein riesen, teure, schicke Wagen. Aber es war auch nicht die letzte Schrottkiste. Es war einfach ein gutes, zuverlässiges Auto. Und so könnte ja mein Freund sagen, was, ich bekomme einen Eindruck vom Herrn, ich soll mein Auto dem Walter anbieten. Er hat doch ein okayes Auto, das Ding läuft doch, hat noch nie Probleme gegeben, das ist doch alles okay. Stimmt der Eindruck? Ist es von Gott? Es bleibt immer bei der Frage hängen, es sei denn, dass wir was tun? Das weitergeben. Und dann kann ich meinem Freund freudestrahlend die Bestätigung geben, jawohl, ich möchte dein Auto sofort gerne leihen. Für ihn kommt die Bestätigung, um diese Art Fragen aufzugreifen. Wir werden später eine der Lehren genau anschauen, dass sogar beim Propheten Jeremia dieser Vorgang sich auch abgespielt hat. Es tröstet mich und dich ein kleines bisschen zu merken, dass der Prophet Jeremia auch ein gewisses Maß an Unsicherheit hatte, wenn er einen Eindruck vom Herrn bekam. Aber aus der Bestätigung wusste er, dann sagt er deutlich, ich glaube es ist in Jeremia 17, dann wusste ich, es war der Herr, der zu mir geredet hat. Ja, hat er vorher nicht gewusst. Wir wollen die Stelle dann später mal miteinander anschauen. So möchten wir dieses festhalten, dass der Herr dich und mich einsetzen kann, um einer anderen Person in eine Notsituation Trost zu vermitteln. Es könnte manchmal ein gewisses Maß an Risiko bedeuten, aber aus der Bestätigung hilft es dir und mir wahrzunehmen, hey, das war wirklich vom Herrn. Ich möchte noch einen Gedanken hier einfließen lassen, und das wäre auf Seite 7, 1. Korinther 14, Vers 31. Bevor ich weitermache, möchte ich uns nur ganz kurz sagen, unsere Lehrer in Südafrika haben gesagt, damit man sich diese Erbauung, Ermunterung, Tröstung besser merken kann, wir sollen den Herrn um E-T-Eindrücke bitten. Das ist so eine Kurzform von Erbauung, Ermunterung, Tröstung, und wir stellen uns vor, vielleicht nächste Woche, dass wir uns zusammensetzen und vom Herrn E-T-Eindrücke erbitten. Jetzt zu 1. Korinther 14, Vers 31. Wo steht 1. Korinther 14, Vers 31? In 1. Korinther 14. Was ist bei 1. Korinther 14? Praktische Richtlinien für einen guten Umgang mit prophetischen Eindrücken in der Gemeinde. Wir hatten eben 1. Korinther 14, Vers 3. Jetzt kommt 1. Korinther 14, Vers 31. Jetzt lesen wir mal den Vers. Seite 7 in der Mitte. Luther-Übersetzung. Ihr könnt alle prophetisch reden, doch eine nach dem anderen, damit alle lernen und alle ermahnt werden. Fangen wir mal an, diesen Vers ein bisschen anzuschauen. Das erste Wort ist könnt. Ihr könnt. Vom Griechischen hätte man das Wort, das dort verwendet wird, ins Deutsche genauso gut übersetzen können als ihr dürft. Ihr könnt, ihr dürft. Es ist dir erlaubt. Ihr dürft, ihr könnt und dürft, und es ist euch erlaubt, prophetisch zu reden. Man hätte es genauso übersetzen können, das Wort könnt, als ihr seid fähig. ihr könnt alle prophetisch reden. Und dann bekommt dieser Satz eine interessante Aussage. Ihr könnt alle prophetisch reden, es ist euch erlaubt und ihr seid dazu fähig. Und jetzt kommt dieses Wort alle in diesem kurzen Vers, in diesem Satz dreimal vor. Ihr könnt alle prophetisch reden, doch eine nach dem anderen, damit alle lernen und alle ermahnt werden. Was meint Paulus mit alle? Wen meint er mit alle? Die Gemeinde, richtig? Oder was haben wir oben gehört? Meine Schafe, alle Jünger. Was könnte er noch meinen mit alle? Alle? Alle hier, wie, ja, was könnte er noch meinen mit alle? Ja, obwohl hier haben wir schon gehört, man braucht nicht unbedingt eine prophetische Gabe zu haben, man braucht nur ein Jünger sein. Aber es gilt. Alle, die prophetische Gaben haben und die anderen auch, alle. Gut, was könnte alle noch bedeuten? Bitte? Das zweifle ich, weil dann sind sie nicht Jünger Jesu. Ja, wir machen es lieber, dass sie es bewusst wissen. Dass die Jünger Jesu. Aber ich möchte bei dem Wort alle noch ein bisschen mehr. Wen meint Paulus mit, bitte? Alle, jawohl, aber ich hätte es gerne ein bisschen präziser. Das ist eine Trickfrage. Wen meint er mit alle? Mich. 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 Und dich. Alle ist alle Christen, alle Kinder Gottes, alle Gläubigen, alle Schafe, alle Jünger, alle, was weiß ich, wer alle sind. Und ich auch. Alle schließt alle Gläubigen und alle Schafe und alle Gemeindemitglieder ein und ich auch. Eigentlich, was ich sagen möchte, dieser Vers redet von wem? Von mir. Von dir. Er sagt, du kannst, darfst, es ist dir erlaubt und bist dazu fähig, prophetisch zu reden. Alle, Komma, und ich auch, Komma, und du auch. Und jetzt wollen wir noch einen letzten Begriff anschauen und das ist das Wort lernen. Was vermittelt dir das Wort, damit alle lernen? Was kommt bei dir an, wenn du das Wort lernen hörst? Ich kann es noch nicht. Jawohl. Und wenn ich es noch nicht kann, dann kann man es lernen. Wenn man noch nicht Auto fahren kann, dann kann man es lernen. Oder als ich in die Schule kam, da konnte ich nicht schreiben, aber man kann es lernen. Lernen heißt, ich kann es noch nicht, aber es kann was werden. Und was möchte der Herr dir und mir vermitteln? Darüber lohnt es sich mal, in deinem eigenen stillen Kämmerlein nachzudenken. Ich will es einfach mal auf die schnelle Art sagen. Lernen heißt, nicht sofort oder zu Anfang fehlerlos. Als ich anfing zu schreiben, war das nicht sehr toll. Und als wir anfingen, viele Sachen zu machen, sei es mit einer Sportart oder einem Instrument, was wir Musik spielen, oder was es alles gibt, hier auf Erden zu lernen, als wir anfingen, war das ganz und gar nicht toll, was wir gemacht haben. Oder nicht sofort so ganz toll. Aber man kann es lernen. Lernen heißt, der Herr setzt keine Vollkommenheit und Fehlerlosigkeit voraus. Und wenn das der einzigste Vers wäre, dann würde ich sagen, ja, vorsichtig, Jungs, vorsichtig, vorsichtig. aber es kommt an verschiedenen Stellen. Nächste Woche greift mir das noch ein bisschen auf. An verschiedenen Stellen, vielleicht nur so ein Vers, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, 1. Korinther 13, Vers 9 sagt, denn unser Wissen ist Stückwerk und unser Weissagen ist Stückwerk. Auch da erwartet der Herr keine Vollkommenheit. Weißt du, wenn eine Vollkommenheit gefragt ist, dann brauche ich gar nicht anfangen, denn ich bin ein Begrenzter und ich mache nicht bewusst Fehler, aber es werden immer wieder Fehler unterlaufen oder Sachen, die noch nicht ganz glatt sind und fehlerlos sind. Ich finde das einen immensen Gedanken, dass der allmächtige, fehlerlose Gott möchte einer Person einen Eindruck weitergeben und er schaltet dich und mich ein, wie wir begrenzte Menschen sind, mit begrenzten, in jeder Hinsicht menschlichen Fähigkeiten, aber auch begrenzte Fähigkeiten, Gottes Stimme zu hören. Und er sieht es gut und findet es gut, dass er dich und mich in diesen Vorgang einschaltet, von Gott zu hören und weiter zu sagen und wissend, ich kann es nicht fehlerlos machen. Und das ist gedacht als eine Ermutigung für jeden von uns. Es ist jetzt etwa ein bisschen nach 8:45. Wir haben noch zwei Punkte, aber ich denke, für heute haben wir erstmal genug, was uns innerlich beschäftigen könnte bis nächste Woche. So möchte ich für jetzt hier zum Abschluss kommen und sagen, dass wir diese drei Punkte zunächst mal festhalten wollen, so wie sie da sind. Ich habe mir überlegt, vielleicht könnten wir ein paar Fragen zu diesem Thema beantworten und dann würden wir in den zweiten Teil schreiten mit dem praktischen Teil, die Eindrücke weiterzugeben. Zu dieser Lehre oder überhaupt zu dem ganzen Thema Gottes Stimme hören, prophetische Dienst in der Gemeinde, wäre jetzt ein guter Moment, Fragen zu stellen oder auch Sachen, die dich beschäftigen oder vielleicht auch, was dir aufgefallen ist, um das anzusprechen. Ja, bitte. Ja. Ja. Ich habe hier in den Unterlagen drei, was ich nenne, Ansätze. Also nicht Methoden, die man lernen muss, sondern hilfreiche Gedanken. Wie können wir damit umgehen? Und das ist eine sehr relevante und auch sehr begründete Frage, die du stellst. Ich denke mal, vielleicht hat der Herr mich in diesen Auftrag hineingestellt, Menschen zu begleiten, selber Eindrücke zu empfangen und selber weiterzugeben und das auch zu lernen, weil es mir so immens schwer gefallen ist. Leute haben mir gesagt, ja, das machst du einfach. Dann sage ich, ja, was macht man so einfach? Ja, du bittest den Herrn, dann kommt der Eindruck und dann sagst du es einfach weiter. Dann sage ich, ja, und wenn du dann keinen Eindruck bekommst, oh ja, auf die Idee waren sie noch nie gekommen. So was ähnlich, weißt du, das war dann mir nicht hilfreich. Und so wollen wir, je nachdem wie die Zeit es zulässt, auch nächste Woche miteinander, füreinander beten. Was ich über viele, viele Jahre, nicht einmal, sondern ich kann das schon nicht mehr zählen, wie oft ich das erlebt habe. Wenn wir so als Gruppe zusammen sind, ist das ein ganzes Stück leichter, Eindrücke vom Herrn zu empfangen und weiterzugeben an eine Person als zu Hause alleine. Ich kann das nur begrenzt erklären. Vielleicht die eine Erklärung, dass Jesus sagt, wo zwei oder drei versammelt sind in seinem Namen, ist er mitten unter uns. Und wir hören wessen Stimme? Die Stimme Jesu des guten Hirten. Also wenn er hier ist, es geschieht wirklich etwas ganz Besonderes, wenn eine Gruppe Menschen zusammen ist, mit gewissen Vorbehalten, mit gewissen Verunsicherungen, vielleicht auch mit ein bisschen Leistungsdruck oder was ähnliches, aber wenn wir uns zusammen aufmachen, Gottes Stimme zu hören, geschieht was. Ich könnte dir eine ganze Reihe Zeugnisse geben von Menschen, was oder wie und in welcher Weise der Herr ihnen begegnet ist. Und so möchte ich das ganz bewusst auch so formulieren. Unsere Vorgehensweise für diese Abende miteinander ist nicht alleine nur Lehre, weil dann haben wir eine Vorlesung und das ist echt ein bisschen blöd. Wir möchten da lieber auch eigene Beteiligung mit hineinbauen. Und wo wir über die Dinge reden wollen, was haben wir erlebt und wie geschieht das und was passiert. Und ich rechne damit, nicht weil wir oder ich oder wer so schlau ist, sondern weil Gott so gut und fähig und gnädig ist, dass er jeden von uns befähigt. Besonders in so einer Gruppe ist es ein ganz Stück leichter als zu Hause im eigenen stillen Kämmerlein. Ich hatte für etwa 7 Jahre einen Kreis bei mir zu Hause in meinem eigenen Wohnzimmer, der sich jeden zweiten Freitag traf zu diesem Thema. Und da habe ich selber dabei viel gelernt, aber auch so beobachtet, was geschieht. Und eines konnte ich nicht verstehen, dass am Freitagabend, wenn alle Leute da sind, dann höre ich die Stimme des Herrn in meinem eigenen Wohnzimmer sehr schön klipp und klar. Wenn die Leute alle abgehauen sind, von Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, dann höre ich selber in meinem eigenen Wohnzimmer auch nichts. Und wie kann es sein, dass doch das gleiche Wohnzimmer, nicht noch die gleiche Person, am Freitagabend höre ich Gott und den Rest der Woche nicht. Ja, ich weiß das nicht genau, aber es ist wirklich so. Und deswegen wollen wir damit rechnen, wenn wir miteinander, füreinander beten, Eindrücke bekommen und in kleinen Gruppen zusammen sind, dass der Herr uns begegnet auf eine Art, dass es nachvollziehbar ist und dass wir dann Bestätigung von anderen Personen bekommen. So wollen wir uns ganz bewusst darauf ausrichten. Das ist eine sehr relevante, eine sehr konkrete Frage und wir wollen das dann in den nächsten Wochen. Wir hatten uns überlegt mit Esther, bevor wir das die Vorbereitung gemacht haben, ob wir heute Abend schon eine Übung miteinander machen und haben uns dann dagegen entschieden, dass wir vielleicht erst nächste Woche, dass sich erstmal von den lehrmäßigen Sachen einiges festigt. Danke aber, dass du auch die Frage so gestellt hast. Ja, bitte? Ist der Eindruck für mich oder für die andere Person? Ich würde es mal so relativ pragmatisch beantworten. Stell dir vor, hier ist jetzt eine Person bei mir, neben mir, und wir setzen uns hier im Raum hin, wie wir es vielleicht nächste Woche dann auch machen werden, und ich bitte den Herrn um einen Eindruck für diese Person. Herr, ich bitte dich um einen EET-mäßigen Eindruck für diese, oder der EET bewirkt bei dieser anderen Person. Dann gehe ich davon aus, das Anliegen in meinem Herzen ist, ich bitte den Herrn um eine Frage für diese Person, dass dieser Eindruck nicht für mich ist, sondern für die andere Person. Während wenn ich im stillen Kämmerlein bin und Eindrücke aufschreibe, dann würde ich sagen, Herr, gib mir mal Eindruck, ich bitte dich um den Eindruck für mich oder für die Situation oder was, dass es mir zuspricht. Natürlich kann das dann für die Situation auch sein, aber das bleibt dann zunächst bei mir. Aber wenn wir den Herrn spezifisch im Eindruck mit für die Person, dass das dann für die Person ist, würde ich das so ansehen. Oder wenn wir, sag mal, in Fürbitte sind für die Gemeinde, dass wir Eindrücke bitten, Herr, was hast du mit unserer Gemeinde vor, dass die Eindrücke, die wir bekommen, dass das dann für die Gemeinde ist, wie das Anliegen, was wir vorhaben. Okay? Vielleicht noch eine letzte Frage oder auch ein Kommentar. So wollen wir das dann vielleicht diesen Abend für heute so beschließen, dass wir zunächst heute nur Lehre machen und wir werden uns dann überlegen, wie wir nächste Woche auch miteinander Gebetszeiten in Gruppen von 3, 4 oder so zusammen, wo wir miteinander, füreinander hören und Eindrücke bekommen. Wäre das okay? Dann möchte ich jetzt erstmal einen Abschluss machen und möchte an Esther wieder den Abend zurückgeben.